der Führer, der Schirmherr der 40. Olympischen Winterspiele, erscheint bei ihrer Eröffnung auf der Ehrentribüne in Garmisch-Partenkirchen.
Und dann ist der Hitler an den Bahnhof eingefahren. Dann ist er mit einem Auto vom Bahnhof zum Olympiahaus gefahren und ist dann da auf dem Balkon erschienen. Und dann hat die olympische Fanfare erklungen, die hat ja der Richard Strauss komponiert. Und dann hat der Hitler gesagt:
Ich erkläre die 4. Olympischen Winterspiele 1936 in Garmisch-Partenkirchen für eröffnet.
Und dann sind die Athleten einmarschiert und haben den olympischen Eid geschworen.
Wir schwören, bei den Olympischen Spielen ehrenhafte Kämpfer zu sein und die Regeln der Spiele zu achten.
Immer dichter wird der Flockentanz. Die Mengen.
Und dann hat es zu schneien angefangen. Und da haben wir uns natürlich alle ganz narrisch gefreut. Okay. Jetzt kriegen wir das Olympia-Wetter.
Die vergessenen Spiele. Olympia 1936 in Garmisch-Partenkirchen. Ein Feature von Nick Golücke und Michael Müller.
Als am 6. Februar 1936 die 4. Olympischen Winterspiele der Geschichte bei dichtem Schneetreiben eröffnet werden, schaut Adolf Hitler an der Seite des IOC-Präsidenten Graf Henri Bayet-Latour voller Zufriedenheit und Genugtuung vom Balkon des Olympiahauses in Garmisch-Partenkirchen auf die einmarschierenden Mannschaften. Die Nationalsozialisten haben alles unternommen und alles investiert, damit diese Spiele die ersten Winterspiele der Superlative werden. Nun ist schon bei der Eröffnungsfeier absehbar, dass ihre Rechnung aufgehen wird. Die Zuschauermassen sind begeistert. Die Signale und Bilder, die in die Welt gehen, dokumentieren den Erfolg und die Effizienz des Naziregimes.
Durch die weite Fläche des Innenraums der Schanze, im Auslauf, marschieren die olympischen Nationen ein. An der Spitze Griechenland.
646 Athleten aus 28 Nationen defilieren vorbei an den Spitzen des Naziregimes. Die meisten Mannschaften zeigen den Hitlergruß. Große Teile der Welt schauen eher besorgt auf den beschaulichen Wintersportort im Werdenfelser Land, auf diese Olympischen Spiele im Zeichen des Hakenkreuzes, im Schatten der nationalsozialistischen Diktatur.
Großbritannien.
Für die meisten Garmisch-Partenkirchner, vor allem für die Jugend, ist es ein nie dagewesenes Spektakel. Der Einbruch der großen Welt in ihr kleines Dorf. Genoveva Bader ist 14 Jahre alt, als sie mit ihren Schulkameradinnen staunend und begeistert die Eröffnungsfeier erlebt. Noch heute, 80 Jahre später, glänzen ihre Augen bei der Erinnerung an diese Stunden im dichten Schneetreiben.
Dann ist die olympische Fackel gekommen. Die wurde ja von Staffelträgern durch den Ort gebracht. Und zwar haben die Garmischer haben wollen, dass das olympische Feuer über die Zugspitze geht und von der Zugspitze runter durch den Ort. Wir waren ja so da im Olympiastadion, da ganz da drum in der obersten Weih. Und dann haben wir schon gesehen, wie die Staffel einläuft und ein guter Kletterer ist dann da an den Kandelabern auf und hat da drum das olympische Feuer entzündet.
Schlägt die rote Flamme in den Schneenebel hinein.
Auch Hans Ostler, heute 90 Jahre alt und als Ehrenpräsident der Vierschanzentournee eine Skisprunglegende, erlebt die Eröffnungsfeier als kleiner Junge. Mit einem Freund schleicht er sich einfach durch ein Loch im Zaun am Olympiahaus. Sie wollen vor allem Hitler sehen und sind wenig beeindruckt.
Wir haben ja keine Ahnung gehabt, dann kommen wir da rein. Die Militär, das war alles rumgestanden. Und wir kommen dort vorne hin, gingen vor das Haus hier im Stadion und haben aufgeschaut. bis der Hitler kommt. Dann hat er sich in Anspruch gehalten und dann sind wir wieder weggegangen. Also da war so als Bub so der Eindruck, ja, da hat er geredet und so, nicht? Es war nichts Besonderes.
Doch diese Olympischen Spiele sind etwas Besonderes. Für die Garmischer und Partenkirchner, für die Nationalsozialisten und für die Weltöffentlichkeit, die das Sportspektakel im nationalsozialistischen Deutschen Reich misstrauisch verfolgt. Deutschland war nach dem Ersten Weltkrieg von den Siegern schuldig gesprochen und aus der olympischen Familie ausgeschlossen worden. Erst seit 1928 gehört Deutschland wieder dazu. Und als das Internationale Olympische Komitee die Spiele im Jahr 1931 an Berlin vergibt, verbunden mit dem Recht, im gleichen Jahr, das heißt 1936, auch Winterspiele auszutragen, sind Diktatur und Terror des Nationalsozialismus noch fern. Doch mit der Machtergreifung Hitlers am 30. Januar 1933 ändert sich die Situation grundlegend. Nun hat es die Welt mit einem Deutschland zu tun, von dem eine Bedrohung ausgeht. Und mit einem Regime, dessen völkische und rassische Ideologie in krassem Widerspruch zur olympischen Idee steht, so der ehemalige Historiker des Deutschen Skiverbandes Dr. Gerhard Falkner.
Der überwiegende Teil der Nationalsozialisten war zunächst nicht für die Olympischen Spiele. Das hatte etwas damit zu tun, dass man vor allem auch die nationale Karte spielte. Also Deutsch war sehr viel höherwertig in ihrer Ideologie als international. Und von daher erkannten sie wohl auch in der ersten Phase noch nicht, welche Möglichkeit der Darbietung, der Propagierung faktisch ihrer politischen Ideen sich mit den Olympischen Spielen verbinden konnten. Als man das erkannte, dann erfolgte der Schwenk und man setzte alles auf diese Karte Olympische Spiele.
Deutschland hat zwei große Aufgaben zu erfüllen. 1936 aufzutreten als gütiger Gastgeber für alle Nationen, die zu den Olympischen Spielen kommen, und ebenso als Teilnehmer. Sie sehen also, dass sportlich, technisch, organisatorisch vor uns eine herrliche, große nationale Aufgabe ersteht.
Die herrliche, große nationale Aufgabe, die Reichssportführer Hans von Tschammer und Osten vor künftigen Olympiateilnehmern in Berlin beschwört, besteht vor allem darin, die internationale Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass die Spiele in einem Deutschland stattfinden können, das trotz Nazi-Herrschaft zu den zivilisierten Staaten der Völkergemeinschaft gehört. Auch wenn die Taten der Machthaber das Gegenteil beweisen. Schon früh droht als Konsequenz der nationalsozialistischen Rassenpolitik ein Boykott der Olympischen Spiele. Bereits nach der Machtübernahme 1933 titelt die New York Times:
Olympische Spiele könnten wegen der Kampagnen gegen die jüdische Bevölkerung in Deutschland wieder entzogen werden.
Die amerikanische Athletenunion AAU stimmt im November bei nur einer Gegenstimme für einen Startverzicht. Und zu einer Protestkundgebung gegen die Olympischen Spiele in Nazi-Deutschland kommen 35.000 Menschen. Deutschland steht unter internationaler Beobachtung und für die Machthaber steht alles auf dem Spiel.
Die Franzosen, die Engländer, die Niederländer, aber in erster Linie die Amerikaner. Vor allem die dortigen Sportler, die amerikanische Athletenunion und das amerikanische Olympiakomitee, die haben sich sehr darum gekümmert und waren in großer Sorge, was da passieren könnte in Garmisch-Partenkirchen. Das waren sie im Übrigen mit den Nazis, die waren in gleicher Sorge, was sich da ereignen könnte. Es könnte also ihre Sommerspiele in Berlin kaputt machen. Und die waren ihnen ja wesentlich wertvoller als die Winterspiele von Garmisch.
Der Historiker und ehemalige Garmisch-Partenkirchener Lehrer Alois Schwarzmüller beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Geschichte Garmisch-Partenkirchens in der NS-Zeit und mit den Olympischen Spielen. Als Mitorganisator der Dauerausstellung im Garmisch-Partenkirchener Olympiastadion erlebte er, wie schwer sich die Gemeinde auch Jahrzehnte danach noch mit der Aufarbeitung dieser fast vergessenen Spiele im Zeichen allgemeiner NS-Begeisterung tat.
Ja, die Spiele von Garmisch-Partenkirchen, die 36er-Spiele, die hat man nach dem Krieg lange Zeit wirklich verdrängt. Ich würde sagen 5 Jahrzehnte. Und Das hat man mir auch immer zum Vorwurf gemacht, dass ich diesen Fokus auch auf den politischen Hintergrund der Spiele gelegt habe.
Die Tatsache, dass auch im Schatten der Zugspitze die düstere Propaganda der Nationalsozialisten nach 1933 auf fruchtbaren Boden gefallen war, lässt sich für Alois Schwarzmüller eindeutig aus den offiziellen Statistiken ableiten.
Es gab drei Ortsgruppen der NSDAP hier. Eine Ortsgruppe Zugspitze, eine Ortsgruppe Kramer, eine Ortsgruppe Wank. Die Mitgliederzahlen waren ziemlich gleich verteilt. 251 bei der Zugspitze, 301 beim Kramer und 279 beim Wank. Das waren über 800 NSDAP-Mitglieder. Das ist eine stolze Zahl für diesen Ort, der damals vielleicht gerade 13.000 Einwohner hatte.
Auch an den offiziellen Wahlergebnissen lässt sich der Erfolg der Nationalsozialisten im Werdenfelser Land festmachen.
Die letzte Wahl am 5. März 1933, von der man sagen kann, es ist nur eine halbfreie Wahl gewesen, da haben für die Nazis hier in Garmisch 49,97% gestimmt. Es war ein sattes Plus gegenüber den Wahlen zuvor. Partenkirchen hatte erheblich weniger, nämlich 38%. Im Landkreis insgesamt waren es 46%, also mehr als im Reichsgebiet. Das zeigt, dass dieses Gebiet hier ganz stark von den Nazis ergriffen worden ist.
Nach 1933 merken auch die Schüler, dass sich etwas verändert hat. Dass die Zeiten sogar in den beiden beschaulichen Gemeinden Garmisch und Partenkirchen ungemütlich, ja gefährlich werden. Die meisten sind noch tief im katholischen Glauben verwurzelt. Hans Ostler und sein Bruder sind als Messdiener tätig und bekommen den neuen Ungeist schnell zu spüren.
Mein Bruder und ich, wir waren Blauhemden, also wir waren Ministranten. Und haben an dem Tag zufällig das Hemd angehabt und dann kommt einer von Garmisch rüber. Da war so eine Niederlassung von den Hitler halt, so ein Raum, wo sie zusammen waren. Dann kommt einer rüber, der war so alt wie mir. Und dann hat der angefangen, warum wir das brauchen. Und du musst doch auch ein Ding haben, ein Braunhemd, gell. Ja, dann haben wir Kraft. Und dann ist es blöd ausgegangen und dann hat der das natürlich da gesagt, dass wir da gerauft haben. Dann haben meine Eltern einen Brief bekommen. Wenn das noch einmal vorkommt, die haben uns den Brief vorgelesen, dann kommen die Eltern nach Dachau. Da haben wir gesagt, wir machen überhaupt nichts mehr. Wir schauen kein mehr an und es ist aus und Schluss. Wir raufen auch nicht mehr.
Die Nationalsozialisten versuchen, wie überall, schnell die totale Kontrolle über das Gemeinwesen zu übernehmen. Ihre Präsenz, ihr Einfluss ist in jedem Augenblick des Alltags spürbar, die Bedrohung allgegenwärtig. Auch in der Familie Kaspar Jochers, dessen Eltern als Schreiner und Hebamme ein unauffälliges Leben führen. Doch treffen kann es nun jeden.
Meine Eltern wurden oft telefonisch bedroht. Meine Mutter war Hebamme. Und die wurde dann vorgeladen einmal ins Haus der Nationalsozialisten am Marienplatz und ging dann ein. Da hat sie gesagt, Herr Littler, dann hat sie gesagt, grüß Gott. Dann hat sie sich noch einmal angeschrien, hat sie gesagt, grüß Gott. Dann hat sie gesagt, das werden Sie auch noch lernen. Und damit waren sie natürlich schon schwarz angeschrieben. Aber passiert ist ihnen und uns nichts. Sie konnten ihr auch nichts antun, ich muss gleich sagen, da waren sie sehr zurückhaltend, weil sie Hebamme war und hatte natürlich von diesen prominenten Nazis Frauen entbunden. Jetzt wusste die natürlich auch zum Teil über die Verhältnisse privat Bescheid. Und da haben die zurückgehalten, da haben die nichts gewagt, sagen wir gleich mal so.
Auch die Juden in Garmisch und Partenkirchen bekommen schnell zu spüren, dass sie bei den neuen Machthabern unerwünscht sind. Diese zögern nicht lange, die antijüdische Politik der nationalsozialistischen Regierung in Berlin auch tief im katholischen Süden des Reiches mit allen Mitteln umzusetzen.
Gleich zu Beginn der Nazizeit gibt es einen ersten Boykott hier in Garmisch-Partenkirchen gegen jüdische Firmen, die hier tätig waren. Zum Beispiel hat ja die Kurverwaltung Werbung gemacht über jüdische Firmen in Berlin. Und da kam sofort der Druck, sich von dieser Firma zu lösen und arischen Firmen, nationalbewussten Firmen, diese Werbung zu überlassen. Und dem folgten zwei Beschlüsse der Gemeinderäte, die auf Vertreibung jüdischer Einwohner hier zielten oder auf Nichtansiedlung. Jedenfalls wurde jüdischen Bürgern verboten, sich hier in Garmisch oder in Partenkirchen niederzulassen.
Viele Garmischer und Partenkirchner, besonders die Jungen, bemerken die Veränderungen zunächst gar nicht. Die jüdischen Mitbürger sind hier wie anderswo für sie vor allem Mitbürger, wie alle anderen auch. Paula Jurinek ist ein junges Mädchen von 12 Jahren, als die Nazis an die Macht kommen. Ihre Eltern betreiben ein Hotel in Partenkirchen, in dem während der Olympischen Spiele die amerikanische Mannschaft Quartier beziehen wird. Für sie gehören Fremde zum Alltag, aber Juden sind keine Fremden.
Ich bin mit Judenkindern in die Schule gegangen. Es wäre sehr nett, ich war oft in die jüdische Familie eingeladen beim Laubhüttenfest und so. Und die waren für mich ganz normale Schulkinder, Ende. Damals, ich würde heute sagen, Wirtschaftsunternehmen, aber das war einfach ein Hotel mit Restaurant. Da hat man keine Zeit gehabt. Meine Eltern waren total unpolitisch. Wobei mein Vater hat doch gemeint, es wäre gut, dass die Leute wieder Arbeit kriegen, nicht mit dem Arbeitsdienst, weil meine Brüder waren ja beim Arbeitsdienst.
Doch irgendwann ist es für niemanden mehr zu übersehen, dass ein Teil der Mitbürger die beiden kleinen Gemeinden verlassen muss.
Da war die Vertreibung der Juden. Und da war es ja bei den Einheimischen so. Die waren da direkt gesagt, das kann doch nicht sein, dass die jetzt wegkommen. Nein, da waren alle überrascht. Wir haben sie nicht genau, also ich habe es nicht genau gewusst, meine Eltern auch nicht, wer ist alle Jude, das hat gar niemanden interessiert. Es war ein Geschäftsmann, sonst nichts. Und dann hat sich das aufgelöst, wie die weg waren, waren halt die Geschäfte nicht mehr da.
Wie im gesamten Deutschen Reich wird auch in den Gemeinden Garmisch und Partenkirchen die antijüdische Stimmung immer offensichtlicher. Immer mehr Schilder erscheinen an den Ortseingängen, an Parkbänken, in Schaufenstern oder an Hauseingängen. Juden unerwünscht, Juden ist der Zutritt verboten. Zettel werden verteilt oder liegen in den Hotels und Pensionen aus mit der Aufschrift: Juden sind in den Werdenfelser Kur- und Fremdenorten unerwünscht. In den USA wächst angesichts dieser Entwicklung die Zahl derer, die sich für einen Boykott der Olympischen Spiele in Nazi-Deutschland stark machen. Zu ihren wichtigsten Wortführern gehören der deutschstämmige Ernest Lee Jahnke, ehemaliger Unterstaatssekretär der US-Marine und seit 1926 Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees, der Präsident der Amateur Athletic Union, Richter Jeremiah Mahoney, und katholische Führer wie der New Yorker Bürgermeister Fiorella LaGuardia und die Gouverneure von New York und Massachusetts. Ihr Gegenspieler ist ausgerechnet der mächtige Präsident des amerikanischen Olympischen Komitees und Vorgänger Mahoneys als Leiter der Athletenunion, der reiche Architekt und einflussreiche Unternehmer Avery Brundage. Er ist ein unbedingter Befürworter der Spiele in Deutschland und weiß auch den Präsidenten des IOC, Graf Henri Bayet-Latour, an seiner Seite. Ende 1934 reist Brundage an der Spitze einer US-Delegation nach Deutschland, um die politische Lage und die Situation der Juden, speziell der jüdischen Sportler, unter dem Nazi-Regime zu sondieren. Im Beisein von NS-Offiziellen spricht Brundage in Berlin auch mit Vertretern der jüdischen Gemeinschaft. Eine Benachteiligung von Juden im deutschen Sport kann oder will er nicht erkennen.
Überall im Deutschen Reich mussten Juden aus dem Vorstand ausscheiden und schließlich durften Juden nicht mehr Mitglieder sein. Und zum Schluss hat man ihnen auch alle Trainingsmöglichkeiten weggenommen. Das hat man dem Brundage alles erzählt. Das hat den Brundage nicht weiter interessiert. Der hat nur gesagt, Schlusskommentar, was habt ihr euch so? Bei mir zu Hause, in meinem Club in Chicago, sind Juden auch nicht zugelassen. Also, was tut ihr? Es ist doch die gleiche Situation. Habt euch nicht so.
Der gewiefte Taktiker Brundage setzt alles daran, einen Olympia-Boykott der USA zu verhindern. Als er die entscheidende Abstimmung im Dezember 1935 zu verlieren droht, lässt er die Sitzung verschieben, um weitere Delegierte herbeitrommeln zu können. Am Ende gewinnt er die Abstimmung mit nur 2 Stimmen Vorsprung. Einer Boykottbewegung, der sich vielleicht auch andere westliche Staaten angeschlossen hätten, ist damit das Rückgrat gebrochen. Doch die Nationalsozialisten treibt weiter die Furcht um, dass die antijüdische Propaganda die Austragung der Olympischen Spiele gefährden könnte. Und das zu Recht. Im April 1935 notiert Karl Diem, einer der bekanntesten und angesehensten deutschen Sportfunktionäre und Generalsekretär des Organisationskomitees für die Sommerspiele in Berlin, in seinem Tagebuch,
dass seit 2 Monaten eine starke antisemitische Propaganda einsetzt. Aushang der Stürmerkasten. Wir lassen Juden und Huren über denselben Strick springen. Wenn mir ein Jude ins Quartier kommt, fliegt das Fenster auf die Straße. Dies lässt ja manches erwarten. Unter Umständen ein schwerer Rückschlag für die Sommerspiele. Ich verspreche, dies dem Reichsinnenministerium nachdrücklich mitzuteilen.
Und auch der Chef des Organisationskomitees der Spiele in Garmisch-Partenkirchen, Karl Ritter von Halt, ist in größter Sorge um den Erfolg der Spiele. Er schreibt an das Reichsinnenministerium in Berlin einen Brief, in dem er die fundamentale Bedeutung der Winterspiele für die Propaganda der Nazis noch einmal deutlich hervorhebt und sich gegen die allzu offensichtliche Diskriminierung der Juden im Werdenfelser Land wendet.
Ich melde mich nicht, um den Juden zu helfen. Aber wenn die Propaganda in dieser Form weitergeführt wird, dann wird die Bevölkerung von Garmisch-Partenkirchen so aufgeputscht sein, dass sie wahllos jeden jüdisch Aussehenden angreift und verletzt. Wenn in Garmisch-Partenkirchen die geringste Störung passiert, dann, darüber sind wir uns doch alle im Klaren, können die Olympischen Spiele in Berlin nicht durchgeführt werden, da auch alle übrigen Nationen ihre Meldung zurückziehen würden.
Wie der Olympia-Experte Alois Schwarzmüller recherchiert hat, sind die Nationalsozialisten bemüht, die sichtbaren Zeugnisse ihrer menschenverachtenden Politik vor den Augen der Weltöffentlichkeit zu verbergen. Etwa die Schilder mit der Aufschrift »Juden unerwünscht«.
Es ist dann geglückt, bis zum 29. Januar, also eine Woche vor Beginn der Spiele, tatsächlich das letzte Schild in Garmisch-Partenkirchen zu entfernen. Und da gab es ja viele, viele an den Ortseingängen überall, an jedem Hotel, an jedem Geschäft.
Doch um die Olympischen Winterspiele zu einem erfolgreichen Testlauf für die Sommerspiele in Berlin und zu einem glänzenden Beispiel deutscher Effizienz und nationalsozialistischen Organisationstalentes zu machen, soll noch ein weiteres Problem gelöst werden. Die beiden bislang eigenständigen Gemeinden Garmisch und Partenkirchen sollen zu einem Ort zusammengelegt werden, damit Deutschland als Gastgeber gegenüber den teilnehmenden Nationen ein einheitliches Bild abgeben kann. Getrennt durch die Partnach und die Bahngleise haben die Einwohner beider Gemeinden ein jeweils stark ausgeprägtes Zusammengehörigkeitsgefühl und ganz eigene Mentalitäten entwickelt. Der kleine Grenzverkehr fällt äußerst spärlich aus. Die Rivalität zwischen den Orten pflegen schon die Schüler und das ändert sich nur langsam.
Der Trainingsplatz für die Leichtathleten, die war in Garmisch, gell? Und ich war ja auch ein guter Leichtathlet. Und bin dann mit den Reilen übergefahren. Und in der Zugspielstraße ist mir dann eine Flasche entgegengeflogen.
Wenn ein Partenkirchener sich getraut hätte, ein Garmischer Mädchen ein bisschen länger anzuschauen, dann hätten sie mir die Holzscheiteln heimgescheitelt. Das heißt, die haben also mir die Holzscheiteln nach den Füßen.
Der erste Schülerjahrgang, der mit den Garmischer zusammengekommen ist, ja, das haben sie dann zusammen gemacht. Es war mein Jahrgang und da mussten die Garmischer nach Partenkirchen in die Schule gehen. Das erste Ankommen war gleich eine Rauferei. Wir haben uns 3-4 Wochen geschlagen, jeden Tag in der Früh, bis wir kapiert haben, dass jetzt wir mit zusammen in die Schule gehen.
Seit 1934 versuchen die Verantwortlichen beider Gemeinden unter zunehmendem Druck von Seiten der nationalsozialistischen Funktionäre in Berlin und München zu einer Einigung zu kommen. Doch die scheitert immer wieder. Mal lehnen die Partenkirchner einen Zusammenschluss ab, mal die Garmischer. So geht es hin und her.
Aber wie immer, der Teufel sitzt im Detail und das Detail hieß Geld. Nicht nur, wer soll das alles bezahlen, sondern kann die eine Gemeinde, die Partenkirchner, die in einer finanziell schwierigeren Situation war, weil sie eben erst gerade 1929 die Wankbahn gebaut hatte und deshalb verschuldet war, und die Garmischer hatten solche Sorgen nicht und die haben immer drum gemäckelt, wir denken nicht daran, die Schulden der Partenkirchner zu bezahlen. Das war schon ein Problem.
Doch die Nationalsozialisten wollen die Vereinigung von Garmisch und Partenkirchen um jeden Preis. Der Widerstand der Verantwortlichen muss gebrochen werden. Die Zwangsvereinigung soll zum 1. Januar 1935 über die Bühne gehen. Schließlich zitiert Gauleiter Adolf Wagner die widerspenstigen Gemeinderäte nach München ins Innenministerium.
Dort sind sie dann erschienen und dort wurde ihnen dann erklärt, der Gauleiter hat eben angerufen, der saß gerade in seinem Häuschen in der Nähe von Unterammergau und hat also München instruiert, wenn die garmischen Gemeinderäte weiter Schwierigkeiten bereiten, dann werden sie alle ins KZ Dachau gebracht werden. Und dann war eigentlich der Widerstand gebrochen, denn Dachau kannte man. In Garmisch-Partenkirchen sind 33, 34, 35, etwa 40 Menschen in Dachau gewesen. Man wusste also, was Dachau bedeutet.
Ab dem 1. Januar 1935 sind die beiden Gemeinden Garmisch und Partenkirchen endgültig vereint. Die Vorbereitungen für die ersten Olympischen Spiele im Zeichen des Hakenkreuzes laufen auf Hochtouren. Und längst haben alle Nazi-Größen erkannt, welche Möglichkeiten ihnen diese Spiele innerhalb der nationalsozialistischen Machtstrukturen bieten. Der Skihistoriker Gerd Falkner.
Ja, von den Führungskräften, denke ich, war auf jeden Fall Goebbels jemand, der sehr wohl erkannte, welches Potenzial dieses Ereignis bieten konnte und der von daher auch sehr an den Olympischen Spielen interessiert war. Ansonsten gab es auf der Ebene unter Hitler natürlich sehr viel Machtgerangel und natürlich erkannten auch alle diese Organisationen, welches Potenzial es für ihren Machtzuwachs bedeutet hätte, den deutschen Sport in ihren Machtbereich zu bekommen. Das führt dazu, dass in sämtlichen Strukturen, die es gibt, SA, SS, natürlich Deutscher Reichsbund, dann Nationalsozialistischer Reichsbund, überall Bestrebungen sind, den gesamten Sport an sich zu ziehen.
Vor allem Himmlers SS versucht, sich als selbsternannte germanische Elite auch im Bereich der modernen Sportförderung und bei der Organisation der Olympischen Spiele zu profilieren.
In der SS wurde Leistungssport gefördert. Es ist nachweisbar, dass aus verschiedensten Sportarten die besten Sportler versucht wurde, in die SS hineinzubekommen. Und es ist möglich, dass daher diese hohe Beteiligung von SS-Leuten, insbesondere im Bereich der Ordnungskräfte, herrührt.
Hier steht bei Garmisch bereits eine Sprungschanze, die 90 Meter Sprünge ermöglicht.
Ein neues Skistadion, ein neues Eisstadion, eine neue Bobbahn, neue Skipisten. Die Nationalsozialisten investieren über 2,5 Millionen Reichsmark in die Winterspiele. Olympia wird erstmals zur riesigen Werbeplattform für ein Regime. Und diese Werbung richtet sich nicht ausschließlich nach außen. Auch die Wirkung auf die eigene Bevölkerung ist den Organisatoren durchaus bewusst.
Es wurden gigantische Baumaßnahmen durchgeführt und das auch immer durch die damals gängige Medien begleitet, sodass man nach und nach auch ein Klima schuf, das also bejahend war für diese Olympischen Winterspiele.
Die Idylle ist trügerisch. Alle antijüdischen Schilder sind zwar entfernt, doch vor Beginn der Spiele werden 200 Menschen im Konzentrationslager Dachau in sogenannte Schutzhaft genommen, damit die Spiele im Zeichen von Hakenkreuz und SS störungsfrei ablaufen können. Es ist ein Schauspiel voll inszenierter Harmonie und Eleganz, das die Nazis den Deutschen und der Welt vorspielen. Und die Massen strömen, um sich blenden zu lassen.
Die Bahn ist ja pausenlos gefahren. Von München raus gab es nur Sonderzüge den ganzen Tag gleich an die Austragungsstätten. Und am Wochenende war es am schlimmsten bei uns in der Ludwigstraße. Die war voll und es war so Gedränge wie in der Kaufmannstraße. Meine Freundin und ich, wir haben uns ganz fest bei der Hand genommen, dass wir uns nicht verlieren. Und es hat 2 Stunden gedauert, bis wir da von der Ludwigstraße bis zum Rathaus gekommen sind. Weil so viele Menschen unterwegs waren, die einen hin, die anderen her.
Das Bevölkerungsinteresse wurde gezielt geschürt mit den damals üblichen Massenmedien. Also es gibt ja eine Unmenge an Publikationen darüber, an Zeitungsartikeln. Der gesamte Propagandaapparat war unter anderem, was die sportliche Komponente anbelangt, in diesen Jahren auf die Ausrichtung der Olympischen Spiele ausgerichtet und hat diese auch zunehmend in den Vordergrund gerückt, sodass sie ins Bewusstsein der Bevölkerung hineinkamen.
Wir Deutsche wollen der Welt auch auf diese Weise zeigen, dass wir die Olympischen Spiele getreu den Befehlen unseres Führers und Reichskanzlers zu einem wahren Fest des Friedens und der aufrichtigen Verständigung unter den Völkern gestalten werden. Olympia Garmisch-Partenkirchen beginnt. Ich bitte Sie, mein Führer, die 14. Olympischen Winterspiele in Garmisch-Partenkirchen für eröffnet zu erklären.
Ich erkläre die 14. Olympischen Winterspiele 1936 in Garmisch-Partenkirchen für eröffnet.
Die Spiele von Garmisch-Partenkirchen sind die ersten Olympischen Winterspiele der Superlative. Insgesamt nehmen 646 Athleten aus 28 Nationen teil. Zuschauermassen aus aller Welt kommen zu den 17 Wettkämpfen in den Disziplinen Bobfahren, Eishockey, Eiskunstlauf, Eisschnelllauf, Ski Alpin und Ski Nordisch.
Es waren jedenfalls 500.000 Besucher hier. Ich glaube, zuvor in den USA waren es vielleicht 20.000. Also die Entwicklung hat sich so dynamisiert, natürlich durch den Propagandaeinfluss der Nazis, auch durch diese Art, dass man für Billiges hier eine Fahrt mit der Bahn nach Garmisch und zurück, ein Mittagessen und einen Eintritt in eine Großveranstaltung bekommen hat. Das war natürlich sensationell.
Auch Hans Ostler erinnert sich an die Massen, die plötzlich in das beschauliche Garmisch-Partenkirchen einfallen.
Bei uns vor der Tür war alles vor Zelte. Wir sind schon rausgekommen, aber alles ruhig und schön. Und so war es möglich, dass in der damaligen Zeit so viele Leute kommen konnten. Mein Zug war schon da, aber sie haben also alles mobil gemacht. Niemand hat daran gedacht, dass so viele Leute da sind.
Die Propagandamaschine läuft auf Hochtouren. Über 30 Kameraleute sind für die Reichsfilmkammer im Einsatz, damit Bilder aus Garmisch-Partenkirchen in die Welt gesendet werden können. 49 Radioreporter, davon 37 aus dem Ausland, strahlen mehrere tausend Stunden Programm aus.
Hier hat sich der Kameramann eine Brücke bauen lassen, um ein besonders wirkungsvolles Bild einzufangen.
Innerhalb von 24 Stunden sind die Bilder der Wettkämpfe in den deutschen Kinos zu sehen, innerhalb von 48 Stunden in den Hauptstädten Europas. Ein Millionenpublikum für Hitlers Botschaft. Den Sturm der Besucher auf den beschaulichen Ort meistern die Nationalsozialisten mit der ihnen eigenen organisatorischen Effizienz. Lediglich die Hotels sind komplett überfüllt. Auch das Hotel Die Post im Ortsteil Partenkirchen, das den Eltern von Paula Jurinek gehört.
Bei uns im Hotel, wir haben 3 Nächte durchgehend aufgehabt, weil die Hotelhalle und das Lesezimmer, das war alles mit Leuten, die haben die Nacht da einfach verbracht. Es gab keine Liegen und nichts, die sind halt, entweder haben sich hingelegt oder hingesetzt.
Der Ansturm der Besucher aus aller Welt ist für die Garmischer und Partenkirchner eine völlig neue Erfahrung. Sie erleben eine fremde, manchmal fast exotische Welt. Besonders in den Hotels, in denen die ausländischen Mannschaften Quartier beziehen, kommt es zu Begegnungen, die unvergesslich bleiben.
Wir hatten ein Nebenhaus neben dem Hotel. Ich glaube, das waren so um die 25, 30 Betten. Und das hatten die Amerikaner ganz gemietet. Und das war für uns spannend. Ich bin dann mit meinen Freundinnen manchmal zum Frühstück drüber zu denen, weil die hatten da riesen Obsthafen, Ananas und Bananen und Feigen und alles. Und das hatten wir natürlich nicht. Und vor allen Dingen, die hatten Kaugummi. Nicht, gab es bei uns vorher auch nicht.
Und dann hatten sie auch Eispulver. Und es war so gelbes Pulver. Und wenn man das angerührt hat und hat es kurz in den Eisschrank gestellt, dann hat man wunderbares Vanilleeis gehabt.
Auch im Staudacher Hof in Garmisch, den die Großeltern von Franz Staudacher betreiben, quartieren sich internationale Stars ein. Die kanadischen Eishockey-Cracks.
Für unser Haus war das eine besondere Ehre, die Kanadier zu Gast zu haben. Denn zu der Zeit waren die ungeschlagen. Weltmeister, Olympiasieger. Da war keine Mannschaft in der Lage, sie zu schlagen. Mein Vater konnte kaum Englisch, ein paar Worte natürlich, wenn sie gegangen sind. Good luck und good morning, wie man es halt so damals. Und dann war täglich ein Dolmetscher da, der hat sich erkundigt, ob alles in Ordnung ist. Und wurde gleichzeitig verkündigt, also bitte, wenn was kaputt gemacht wird, denn so Eishockeyspieler sind ja doch ein bisschen robuster vielleicht wie andere, nicht aufregen, der Staat bezahlt alles. Und so war es dann auch. Ja gut, ich bin dann immer im Speisesaal vorbeigegangen, habe immer reingeschaut und die Sprache Englisch, also es war für mich, kommen die vom anderen Planeten. Man muss sich die Zeit vorstellen, wie das damals so war. Heute, wenn man Englisch hört, ist es ja kein Problem.
Auch die Deutschen haben einen Eishockeystar, den Weltklasse-Verteidiger Rudi Ball. Doch Rudi Ball ist Jude und soll deshalb eigentlich von den Spielen ausgeschlossen bleiben. Auch hier beugt sich das Regime aus Angst vor der negativen Außenwirkung am Ende dem Druck der Öffentlichkeit und den Protesten des deutschen Eishockeyteams. Rudi Ball wird in die Mannschaft zurückgeholt und so zum jüdischen Feigenblatt des Naziregimes.
Der war ja schon in der Schweiz und hat dort gespielt. Und der war die Rettung überhaupt, weil er der Einzige gewesen ist, den die Nazis letztendlich zugelassen haben, als jüdischer Sportler.
Der Fall Rudi Ball sorgt auch international für Schlagzeilen. Dass der jüdische Führer, wie die US-Presse den Star des Teams bezeichnet, für Deutschland spielen darf, wird im Ausland registriert. Zähneknirschend lassen die Nationalsozialisten Rudi Ball bei 2 Spielen der deutschen Mannschaft auflaufen.
Dann hat man ihn aus welchen Gründen auch immer aus dem Verkehr gezogen wieder. Er ist dann, glaube ich, wieder in die Schweiz zurückgegangen, ist im hohen Alter gestorben, also wenigstens ist ihm nichts Dramatisches passiert.
Adolf Hitler schaut sich wegen des Judenball kein einziges Spiel der deutschen Mannschaft an. Anders Propagandaminister Josef Goebbels, der in seinem Tagebuch notiert:
Abends Eishockeyspiel Deutschland-Kanada. Roh und Publikum undiszipliniert. 6:2 verloren. Ärgerliche Sache. Göring und ich bemühen uns vergebens um Ruhe. Der Sportpöbel rast.
Adolf Hitler ist gemeinsam mit Goebbels im Eisstadion, als England gegen Ungarn um den Einzug ins Finale kämpft.
1:1 und England drängt jetzt.
England schlägt Ungarn und zieht ins Endspiel gegen die schier übermächtigen Kanadier ein. Die sind sich ihres Sieges vollkommen sicher, wie sich Franz Staudacher erinnert.
Die Kanadier haben gesagt, die Engländer für uns kein Gegner. Und haben ein bisschen Zielwasser getrunken. Und als sie das Haus verlassen haben, hat mein Vater noch nachgeschaut und hat gesagt, also ob das heute gut geht, ich weiß es nicht. Er selbst war eingeladen zu dem Eishockeyspiel und hat das am Abend mitverfolgt. Und gleich in der ersten Minute fiel das erste Tor. Und die Kanadier waren so geschockt, die konnten momentan gar nicht mehr spielen. Die waren wie gelähmt. Und die Engländer haben damals 2:1 gewonnen. Für die Kanadier natürlich unwahrscheinlich, die konnten das gar nicht, weil waren wie gelähmt, sind nach Hause gekommen mit solchen Gesichtern.
Und das Unwahrscheinliche geschieht, Großbritannien schlägt Kanada 2:1.
Die Olympischen Spiele bringen die große Welt und internationales Flair nach Garmisch-Partenkirchen. Doch nicht nur sportlich und propagandistisch sind die Spiele ein Erfolg. Für viele Garmischer und Partenkirchner sind die Winterspiele vor allem ein riesiges Geschäft. Vielleicht zum ersten Mal in der Geschichte beweisen die Olympischen Spiele ihre Kraft als Konjunkturmotor auch für die lokale Wirtschaft.
Es hat überall Überstand gegeben, gell? Und der Onkel, der hat, eigentlich war das ein Kolonialbahngeschäft, aber da hat es alles gegeben, was man sich denken kann. Und da haben diese Besucher entdeckt hölzerne Pfeifenköpfe mit geschnitzten Auerhahn oder Spielhahn oder sowas drauf. Und es hat sich aber wieder bei den Leuten herumgesprochen, dass sie da gut bedient werden. Und da haben wir ganz kurz Geschäft gemacht nebenbei.
Auch der junge Kaspar Jocher erfährt, dass die Spiele den Garmisch-Partenkirchnern Arbeit und Geld bringen. Sein Vater ist Schreiner und gehört zu den Menschen, denen die Winterspiele die Gelegenheit bieten, sich etwas Geld zum kärglichen Einkommen hinzuzuverdienen. Zu den Prunkstücken der olympischen Anlagen gehört auch die neue Bobbahn am Riesersee, deren spektakuläre Kurven aus Natureisblöcken gemauert werden müssen. Eine harte Arbeit, bei der Kaspar Jocher seinem Vater hilft.
Und dann bin ich oft mit meinem Vater in Alps hinauf. Und da hat man dann diese Eisstücke rausgeschnitten. Gell? Und hat sie dann zu Blöcken verarbeitet wie Ziegel. Und so hat man dann die Kurven aufgebaut. Denn nur mit Schnee, da hätte es Minusgrade gebraucht, was weiß ich, von minus 10, minus 20. Das hat man ja nicht. Vielleicht hätten sie nicht fahren können.
Man hat für die berüchtigte Bayernkurve allein 8000 Eisblöcke gebraucht. Und so ein Eisblock hat ungefähr 16 Kilogramm gewogen. Oder man kann es anders ausdrücken, mit dem Material von 300 Tonnen hätte man 4 Einfamilienhäuser bauen können.
Konrad Spieß nennt sich selber einen Bobverrückten. In jahrelanger Arbeit hat er nicht nur die historische Bobbahn am Riesersee, auf der seit Mitte der 60er Jahre keine offiziellen Rennen mehr stattfinden und die völlig von der Natur überwuchert war, wieder freigelegt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Er hat auch im historischen Bobschuppen unweit des Zieleinlaufs ein kleines Bobmuseum aufgebaut, das auch die Geschichte der Olympischen Winterspiele hautnah greifbar macht. Wohl niemand kennt sich mit der Geschichte des Bobsports am Riesersee und mit den Wettkämpfen von 1936 so gut aus wie Konrad Spieß.
Bis die Olympiabobbahn rennfertig war, mussten ungefähr 50 Leute einen Monat lang arbeiten, unter Umständen in der Nacht durch. Eisblock für Eisblock aufsetzen, dann mit Schnee, mit angefeuchtet oder mit nassen Schnee verfugen und dann mit Wasser wieder vom Riesersee spritzen, bestäuben und sauber abhobeln, das war dann die rennfertige Bahn.
Die Bobfahrer sind wahrscheinlich die wagemutigsten Athleten dieser Spiele. Tollkühne Männer in ihren rasenden Zigarren. 150 Kilo bringen die Athleten zum Teil auf die Waage, um mit den Bobs im Eiskanal die nötige Geschwindigkeit zu erreichen. Meist noch am Start mit der Zigarette in der Hand. Die rasende Fahrt durch die tückischen Kurven ist gefährlich und längst nicht alle Bobs erreichen wohlbehalten das Ziel. Auch Bob Deutschland 2 mit Walter Trott an den Lenkseilen scheitert in der berüchtigten Bayernkurve, die zu den gefährlichsten Streckenabschnitten der Welt zählt.
Vonhoff, ab! Steinkurve passiert! Geht es weiter, Kreuzekurve, gut! Vorkurve der Bayernkurve, etwas geschleudert in der Bayernkurve. Du hoch, Herrgott nochmal! Und gestürmt! Alle vier Fahrer liegen auf der Bahn. Und alle vier Fahrer stehen auf, Gott sei Dank. Und der Bob fährt alleine dem Ziel zu.
1936 haben 95 Bobfahrer an den Rennen teilgenommen. Und sage und schreibe, 38 mussten im Verlauf dieser Veranstaltungen zum Onkeldoktor. Die Schwierigkeit war dann die Bayernkurve, wo sich also viele Unfälle ereignet haben. Und dort, muss man wissen, haben die Bob eine Geschwindigkeit von 100 Stundenkilometer drauf gehabt. Das war fast nicht zu machen. Also es konnten nur die Besten bewältigen. Die Fahrer waren zusammengepresst. Bei 100 Stundenkilometer kommen die daher und das hat die Fahrer in den Bob hineingedrückt, bis hin zur Verzerrung der Gesichtszüge. Also die waren heilfroh, wenn die wieder durch die Bayernkurve durch waren. Zunächst einmal. Und dann ist es aber weitergegangen bis zum Zieleinlauf unter die letzten 500 Meter. Das ist eigentlich immer schlimmer geworden.
Und hier jagt der blaue Pfeil durch das Ziel.
Die Bobrennen gehören zu den spektakulärsten Attraktionen der Spiele. Doch auch zu den alpinen Wettbewerben, zum Skispringen mit dem schwedischen Superstar Birger Ruth und zu den Eiskunstlaufwettbewerben im neuen Eisstadion pilgern Zehntausende. Nicht alle Garmisch-Partenkirchner können sich die Eintrittskarten leisten, vor allem viele Kinder nicht, was sie aber nicht vom Zuschauen abhalten kann.
Beim Eisstadion war hinten ein großes Tor und da haben wir an so einen Block hingestellt und einen Prügel. Und mit dem Prügel haben wir das Tor aufgequackt, gerade so, dass wir durch konnten. Und dann sind wir durch die Tribünen durch, sind wir halt da rein. Wenn es gar nicht anders ging, dann hat man sie die da angestanden sind, ist man da zwischen rein. Das hat ja der Kontrolleur gar nicht gesehen. Also es hat ausgezeichnet geklappt. Da haben wir nichts ausgelassen.
Für die Garmisch-Partenkirchner Buben und Mädchen sind die Pisten- und Schanzenstars vor allem eins: Nachbarn, auf die man stolz sein kann.
Die kannte man persönlich. Irgendwo ist man mit denen nicht mehr zusammengekommen. Entweder beim Verein oder in der Kirche oder irgendwo. Und vor allen Dingen weiß ich noch, dass wir stolz waren, wenn wir unseren Springern von Garmisch die Ski tragen durften, bis hinüber zum Skistadion.
Es sind noch Stars zum Anfassen und echte Amateure, die am Hausberg um die Ecke trainieren. Im Hotel der Eltern von Paula Jurinek finden die Treffen des Skiclubs Partenkirchen statt. Die beste Nachrichtenbörse.
Man hat ja die Medien nicht. Und Zeitungen haben wir als Kinder ja gar nicht gelesen. Wir haben alles bloß so nebenbei. Und es war mehr so, ja, Mundpropaganda, nicht? Da habe ich gesagt, du, die trainieren heute. Da musst schauen, da musst hingehen.
Immer noch in Schussfahrt, in rasender Fahrt, schwingt sie jetzt hinunter. Sie hat kaum Sekunden, Vorteile verloren, 16 Sekunden, stoppt sie hier auf dem schwierigen Abhang. Die beste Zeit bisher hier.
Das letzte Tor vor dem Ziel.
Zum ersten Mal werden in Garmisch-Partenkirchen Medaillen in den alpinen Skiwettbewerben vergeben. Jeweils nur in einer Kombinationswertung aus Slalom und Abfahrtslauf.
Siegerin des Torlaufs. Und damit auch die Siegerin in der Kombination Abfahrt-Slalom heißt Christel Kranz. Und an Deutschland fällt die erste goldene Medaille. Auch die silberne, denn Käthe Grasecker kommt vor Skow Nielsen auf den zweiten Platz.
Und auch bei den Männern stellt die deutsche Mannschaft mit Franz Pfnür den ersten alpinen Olympiasieger der Geschichte. Silber gewinnt der gebürtige Österreicher Gustav Landschner, der inzwischen aber auch für Deutschland startet.
Wenn natürlich wieder Deutsche wie die Christel Kranz oder der Pfnür wieder mal vorn waren unter den ersten drei, dass sie eine Medaille gemacht haben, ja, da war was los. Ja, und das haben wir halt dann miterlebt. Für uns war das schon was Besonderes.
Das Publikum begeistert sich an den Leistungen der Athleten, an deutschen Erfolgen und den Darbietungen ausländischer Superstars, wie der Norwegerin Sonja Heni, die in Garmisch-Partenkirchen ihre dritte Goldmedaille im Eiskunstlauf gewinnt und bald eine große Hollywood-Karriere starten wird. Adolf Hitler, Josef Goebbels, Hermann Göring oder Rudolf Hess sonnen sich im Glanz der internationalen und der deutschen Stars wie Maxi Herber und Ernst Bayer, dem ersten Traumpaar des deutschen Eiskunstlaufs, die ihren Goldlauf im Kunsteisstadion mit dem Hitlergruß beenden. Auch in Bezug auf die Politisierung des Sports und die Instrumentalisierung der Sportler sind die Spiele von Garmisch-Partenkirchen der gelungene Probelauf für die Propagandaschlacht, die im Sommer in Berlin noch einmal um ein Vielfaches gesteigert werden wird.
Die Popularität von Sportlern wird von Politikern seit langer Zeit genutzt und natürlich wurde sie auch von den Nationalsozialisten genutzt. Hitler lud gern berühmte Sportler zu sich ein, zu seinen Geburtstagen, war zum Beispiel Christel Kranz. Dort waren die Olympiasieger im Eiskunstlaufen Herber und Bayer. Nicht nur bei Hitler, sondern auch bei Göring und bei Goebbels, wenn die berühmten Filmfeste waren, dann umgab sich auch Goebbels mit Vorliebe mit berühmten Sportstars.
Das Kalkül Adolf Hitlers und der nationalsozialistischen Spitzen geht auf. Der internationale Propagandaerfolg der Winterspiele in Garmisch-Partenkirchen für das Ansehen Deutschlands in der Welt ist in dieser Phase der nationalsozialistischen Machtetablierung kaum überzubewerten. Und auch die Generalprobe für Berlin ist damit gelungen.
Da gibt es ja eine schöne Stelle im Tagebuch von Goebbels. Da schreibt er, wir holen in Garmisch 2 Goldmedaillen. Große Begeisterung. Das haben wir gut gemacht. Viel Arbeit hat es gekostet. Doch es hat sich gelohnt. Das meint er natürlich politisch. Die einheimische Bevölkerung war zum größeren Teil davon überzeugt, die Nazis können was.
Insgesamt 3-mal Gold, 3-mal Silber und Platz 2 in der Nationenwertung hinter den übermächtigen Norwegern. Auch Hitler-Stellvertreter Rudolf Hess weiß, was das Regime Olympia zu verdanken hat.
Wir hätten es nicht besser einrichten können, wenn wir selbst das Schicksal zu beeinflussen gehabt hätten.
Und selbst kritische Geister wie der US-Journalist William Shirer zollen der Leistung der nationalsozialistischen Organisatoren und Propagandisten Respekt.
Das war ein angenehmeres Zwischenspiel, als ich erwartet hatte. Zu viel SS und Militär überall. Doch die Szenerie der bayerischen Alpen superb, die Bergluft belebend, die rotbäckigen Mädchen in ihrer Skikleidung attraktiv. Insgesamt ist den Nazis eine großartige Propagandaveranstaltung gelungen. Sie haben die meisten ausländischen Besucher stark beeindruckt durch die großzügige und reibungslose Art der Abwicklung der Spiele.
Und der französische Botschafter André-François Poncet kabelt von der Zugspitze nach Hause:
Alle Welt ist begeistert.
Auch das Fazit des Sporthistorikers Gerd Falkner fällt eindeutig aus.
Es waren die bis dahin erfolgreichsten, größten Spiele. Sie hatten die modernsten Anlagen. Sie haben in einer Atmosphäre stattgefunden, die von Begeisterung getragen wurde, sodass man sagen muss, das Dritte Reich hat seine Zielstellung, die Olympischen Spiele zu nutzen, um das System zu popularisieren, meines Erachtens zu 100% erreicht.
Also das war alles dunkel, das olympische Feuer hat gebrannt, die olympische Fahne hat geweht, durch das olympische Feuer war die Fahne ein bisschen beleuchtet. 6 gute Skifahrer, die waren am olympischen Schanzentisch drum gestanden. Und dann haben die Fahne runtergezogen und haben mit einer Hand die Fahne gehalten und mit der anderen haben sie am olympischen Feuer noch einmal ihre Fackel entzündet und dann sind sie mit der olympischen Fahne so mit der Fackel runtergefahren vom Schanzentisch von der Olympiaschanze. Und unten haben sie dann die Fackeln bloß am Boden und dann war alles finster. Und dann war Olympia aus. Das war sehr beeindruckend.
Die vergessenen Spiele. Olympia 1936 in Garmisch-Partenkirchen. Sie hörten ein Feature von Nick Golücke und Michael Müller. Es sprachen Beate Himmelstoß und Benedikt Schregle. Ton und Technik Susanne Herzig. Redaktion und Regie Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2016.